Großartig, ich durfte gerne Platz nehmen. Herzlich willkommen euch allen, die heute an Muttertag ins Gospelhaus gekommen sind. Seid ein kleiner Junge saß im Kindergarten auf der Bank, hat sich die Schuhe angezogen, die Winterstiefel passen zu seinem Schneeanzug, weil er raus wollte mit seinen Freunden spielen und jetzt nicht so richtig geklappt. Dann kommt die Erzieherin um die Ecke, kniet sich nieder, hilft ihm und sie schaffen es mit vereinten Kräften in die Stiefel rein zu schlupfen und wie sie nach vollendeter Tat an den Stiefeln runterschauen, stellen sie fest, verkehrt rum. Linker Stiefel am rechten Schuh, rechten Fuß, rechter Schuh am linken Fuß und so. Bückt sie sich nochmal nieder, sie zieht die Schuhe aus und tauscht sie und hilft ihm wieder rein. Und als er es geschafft hat, stellt er sich hin, schaut an seinen Stiefeln runter und sagt zur Erzieherin, das sind nicht meine Schuhe. So kniet sie sich wieder hin, zieht ihm die Stiefel aus. Schaut ihn an mit der großen Frage, was sind denn deine Schuhe? Und er sagt, das sind nicht meine Schuhe, das sind die Schuhe meines Bruders. Aber meine Mama hat gesagt, weil heute so kalt ist, muss ich diese anziehen. Hat sich wieder hingekniet, hat ihm in die Stiefel reingeholfen. Als sie es geschafft haben, stellt er sich wieder hin, schaut die Erzieherin ihn an und sagt, so, jetzt haben wir die Schuhe an, wo sind denn deine Handschuhe? Sagt er, die sind vorne in meinen Stiefeln. Vielleicht waren es Szenen wie diese, die liebe Frau, die Methodistin Anna Marie Jarvis in Amerika vor knapp 100 Jahren veranlasst hat, den Muttertag zu initiieren. Genau genommen war es der zweite Todestag, der Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, wo sie den Martyrs Memorial Day gestartet hat. Für sich, für ihre Freunde, ihre Familie, für all diejenigen, die ihre Mama kannten. Und sie wollte sich einfach daran erinnern, was ihre Mama alles in ihr Leben investiert hat, was die Mama alles Gutes getan. Und aus diesem singulären, aus diesem lokalen, aus diesem familiären Anlass wurde weltweit der Muttertag. Hat 2 Jahre gebraucht, bis in halb Amerika der Muttertag gefeiert wurde. Nach Deutschland kam der Muttertag laut Wikipedia durch den Fachverband der deutschen Blumenhändler. Auch das macht irgendwie Sinn. Was nicht heißt, dass es eine schlechte Idee ist, so feiern wir heute den Muttertag und wir ehren alle Mamas, wir ehren unsere Omas, wir ehren alle Frauen, ob sie leibliche Kinder haben oder irgendwo mitgeholfen haben, mal babysitten, mal die Nichte, die Neffe, irgendjemand. So, wir alle haben schon mal in Kinder investiert, auch die Männer, die wir hier sind. So, vielleicht kriegt ihr das hin heute immer, wenn wir Mama hören, so ein bisschen auch dich mitzudenken, auch wenn du keine klassische Mama bist, wenn du ein Papa bist, wenn du ein Opa bist, wenn du was immer. So, lass uns an unsere Mamas denken, die uns großgezogen haben, die haben nicht alles richtig gemacht. Meine hat viel richtig gemacht, wie man es sehen kann. Habe ich gut gefüttert, gut erzogen und so. Sie haben nicht alles richtig gemacht, aber sie haben ihr Bestes gegeben, hoffentlich die allermeisten. Was sie mindestens getan haben, ist, dass sie in der Schwangerschaft dich ertragen und dich getragen haben und dass sie dann, als die Wehen kamen, es irgendwie hinbekommen haben mit der vereinten Kraft der Hebamme und der Ärzte, dir Leben zu schenken. Gott schenkt Leben, aber ohne die Mamas funktioniert es auch nicht. Und wie gesagt, selbst wenn deine Mama nicht alles richtig gemacht, so hat sie dir mindestens das Leben geschenkt. Sie hat dich gestillt, sie hat dich gefüttert, sie hat dir die Windel gewechselt, sie hat dich großgezogen. Und weil ich festgestellt habe, mit kleinen Kindern, ich bin dankbar, dass unsere schon größer sind, mit kleinen Kindern geht alles ein bisschen langsamer. Also wir sprechen viel über Entschleunigung und das Leben rast so und wir sehen uns alle nach Ruhe, aber das, was Kinder bringen, ist eine andere Entschleunigung. Das heißt nicht Ruhe, sondern es dauert einfach alles noch länger. So, wenn du einkaufen willst, losschnallen, aussteigen, ins Geschäft laufen, zurücklaufen und die Auto aufmachen, reinhelfen, anschnallen und so, da kannst du nicht mal schnell irgendwo anhalten, reinspringen und wieder zurückkommen. So, alles dauert ein bisschen länger, selbst ins Bett gehen dauert ein bisschen länger, da muss noch eine Geschichte vorgelesen werden und die richtige Zahnpasta und dann muss man nochmal aufs Toilette, dann hat man den Teddybär vergessen und dann werden die Kinder größer, da hat man andere Sorgen, aber Kinder bleiben Kinder und die sind uns am Herzen und die lassen einen nicht los. Ist auch gut so. Und bei all dem, wo es anstrengend ist oder nicht immer einfach, anstrengend ist so negativ, gell? Bei all dem, wo es nicht immer einfach ist, Kinder groß zu sehen, festgestellt, die werden von alleine groß. Das ist die gute Nachricht heute Morgen. Deine Kinder werden von alleine groß. Wenn du nicht alles falsch machst, wenn du nicht absichtlich intervenierst und es verhinderst, werden sie von alleine groß. Manche werden groß, manche werden breit. Nicht alle lernen Klavier spielen, nicht alle werden beim VfB Fußballstar, nicht jeder wird Politiker, aber groß werden sie alle. Wenn du sie nur gut ernährst, wenn du ihnen was zu trinken gibst, wenn du ein bisschen ein Dach über dem Kopf, groß werden sie alle. Aber ich glaube, dass die Berufung einer Mutter, Klammer auf, auch eines Vaters, mehr ist, als Kinder nur groß zu ziehen. Wenn die Kinder klein sind, denkt man, das ist das einzige Ziel, wenn sie doch nur groß wären. Aber wenn deine Kinder irgendwann größer sind, dann stellst du fest, groß allein ist nicht das Ziel gewesen. Viele Kinder sind groß geworden, aber nie erwachsen. Und die Berufung einer Mutter ist nicht nur, Kinder groß zu ziehen, sondern Kinder auch irgendwie zu einer Reife zu führen. Das heißt mal fromm ausgedrückt, die Berufung deiner Kinder freizusetzen. Jedes Kind hat irgendwie eine Passion, eine Leidenschaft, ein Hobby, eine Freude. Gott hat in jedes Kind nicht nur Leben reingelegt, sondern auch irgendwie eine Begabung, eine Persönlichkeit, was das dein Kind einzigartig macht. Und die Aufgabe einer Mutter und eines Vaters ist nicht nur, das Kind groß zu ziehen, sondern auch diese Berufung, die Gott in dein Kind reingelegt hat, zur Entfaltung zu bringen, freizusetzen. Und möchte ich ermutigen, Kinder groß zu ziehen ist nicht immer einfach. Wie gesagt, so statistisch gesehen, ich glaube, die Statistik ist schon uralt, 2003, vor Wirtschaftskrise, vor Inflation, vor Energiekrise, hat ein Kind schon statistisch gesehen jeden Monat 549 Euro gekostet. Mal 12, mal 18, so roundabout 118.000 Euro, bis so ein Kind mal aus dem Haus ist. Jetzt hast du 3 bekommen, dachtest, das ist schön, das ist teuer. Da bist du schon fast Millionär, kann ich dir zwar nichts von kaufen, aber ideologisch bist du eigentlich Millionär ab dem Moment, wo du so 3, 4 Kinder hast. Wenn du dann noch ein bisschen was drumherum zusammen gespart hast, da hast du echt schon was geleistet. Und trotzdem, lass uns daran denken, das eigentliche Ziel ist nicht nur Kinder groß zu ziehen, sondern die Berufung in deinen Kindern freizusetzen. Schon eine Weile her, als wir, müsste 9 Jahre gewesen sein, in Wallerstein, unser Haus damals, wo wir heute noch wohnen, gekauft haben und angefangen haben, ein bisschen zu renovieren, zu verschönern. Nachdem die Wohnung fertig war, wir eingezogen waren, waren irgendwann der Keller dran. Ich dachte, beim Keller kannst du nichts viel falsch machen. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Kinder ins Handwerk einzuführen. Also ich bin das Letzte, aber kein Handwerker. Aber ein bisschen streichen kann jeder. So, das Problem ist nicht die Wand. Also jeder kriegt eine Wand gestrichen. Die Frage ist, was sonst noch alles gestrichen ist. So, das ist die eigentliche Kunst. Und ich dachte mir, beim Keller kann nichts schief gehen. Da nimmst du deine Kinder mit. Schätze, dass Sarina 7 war, wenn sie jetzt 16 wäre. Ist aber erst 15, vor 9 Jahren. Ja, so, rechnet selber. Also unsere Kinder waren noch kleiner. Joshua war auch schon da und dachte, Kiddies, habt ihr Lust, den Keller mitzustreichen? Natürlich haben Kinder Lust, den Keller mitzustreichen, weil, wenn es der Papa tut, sieht es immer so einfach aus. Mein Papa ist Lehrer, aber auf dem Hof Landwirtschaft aufgewachsen, handwerklich ein bisschen begabt. Und immer, wenn mein Papa gearbeitet hat, hat es so einfach ausgesehen. Ich wollte immer sein Werkzeug haben, weil es mit dem immer besser ging. Bis es ich in den Händen hatte, dann ging es nicht mehr so gut. Dann war auf einmal seins, wir haben immer hin und her getauscht. Ich wollte immer seins haben. So, ich habe die Kinder mitgenommen, wir haben angefangen, die erste Wand. Was machst du als Papa? Wow, groß, super, ihr macht das. Wow, woher könnt ihr das? Und so, welche Gene und so. Du feierst deine Kinder, weil du willst sie ermutigen und ihnen zeigen, dass Arbeit Spaß machen kann. Dass Arbeit Spaß machen kann. So. Und ich feuer sie an und denke mir, nach einer halben Wand werden sie schon die Lust verlieren. Und dann kann ich den Rest schnell fertig machen. Aber manchmal können Kinder ganz schön ausdauernd sein. Die zweite Wand, die dritte Wand. Bei der vierten Wand sage ich, die ist ein bisschen zu schwer für euch. Die macht der Papa besser alleine. Meldet sich die Sarina und sagt, Papa, aber du hast doch gesagt, wir machen das so gut. Also haben sie die vierte Wand auch noch gestrichen. Alles dauert ein bisschen länger. Ich habe verstanden, die Aufgabe eines Vaters, einer Mutter ist nicht nur die Kinder groß zu ziehen, sondern auch die Berufung freizusetzen. Nicht jedes Kind muss Maler werden, aber Kinder lernen sehr früh, ob da jemand da ist, der an sie glaubt, ob da jemand da ist, der sie ermutigt, ob da jemand da ist, der hinter ihnen steht und sie begleitet auf dieser Reise, die eigenen Gaben und die Persönlichkeit zu entfalten. Weil wir eine Kirche sind, lass uns mal in die Bibel reinschauen, da gibt es eine Geschichte, die ich super spannend finde und passend zu diesem Gedanken, dass die Berufung einer Mutter eben nicht nur die ist, Kinder groß zu ziehen, sondern die Berufung ihrer Kinder freizusetzen. Im Alten Testament, im Buch der Richter, finden wir eine interessante Persönlichkeit namens Deborah. Das Alte Testament ist sehr männerdominiert. Es gibt ein paar Frauen, die entscheidend Einfluss genommen haben auf die Geschichte von Israel und dem ganzen Volk Gottes. Der Kontext des Buches Richter ist folgender. Wir kennen vielleicht die 5 Bücher Mose, wir kennen vielleicht das Buch Josua. Und da geht es darum, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt wurde, durch Wunder, durch Plagen, durch das Meer hat sich geteilt, durch Manna wurden sie versorgt und Jericho, die Mauern sind eingestürzt. Und am Ende nehmen sie tatsächlich dieses ganze Land Kanaan ein und sie machen sich dort sesshaft. Und dann kennen wir wahrscheinlich am Ende wieder die Geschichte von König Saul, König David und dann auch König Salomo, wo das Volk Gottes sich in Israel, sag mal, gesettelt hat, wo es ihnen gut ging. Sie konnten den Tempel bauen, sie haben befestigte Städte gehabt. Und in dieser Zeit dazwischen, zwischen Gefangenschaft, Befreiung, Einnahme von dem Land Kanaan und dann die Könige, findet dieses Buch der Richter statt. Es gab verschiedene Richter, vielleicht schon mal gehört das Buch, den Namen Gideon, Simson, das war diese Starke und unter anderem eben auch Deborah. Und Deborah war eine Richterin, was nicht heißt, dass sie eine klassische Richterin war, wie wir es heute kennen, am Landesgericht mit schwarzer Robe und diesem weißen Schal rechtsprechend, sondern Richter waren einfach, das waren die Leiter des Volkes. Es gab noch keine Könige. Mose und Josua waren auch Vergangenheit. Und diese Zwischengeneration, die nannte man Richter. Die haben Recht gesprochen, das war so. Aber die haben auch gekämpft, die haben das Land geleitet. Das waren die Präsidenten des Volkes Israel. Sie war eine davon. Und nachdem Mose gestorben war, Josua gestorben war, wuchs eine Generation auf, lesen wir ganz am Anfang vom Buch Richter, die Gott nicht kannte. Warum? Weil ihren Eltern ihnen nicht von Gott erzählt haben, zumindest nicht von dem, was Gott für sie getan hat. Sie hatten die Feiertage überliefert bekommen, sie hatten die 10 Gebote überliefert bekommen, sie kannten die Traditionen, aber sie haben den Gott hinter den Traditionen nicht gekannt. Und es ist immer gefährlich, wenn dir jemand Regeln erklärt, ohne den Sinn dahinter. Sie kannten die 10 Gebote, aber sie kannten nicht den Gott der 10 Gebote. Sie kannten die Feiertage, aber sie wussten nicht, was sie feiern oder wen sie feiern. Sie kannten die Traditionen, aber sie wussten nicht, warum und weshalb. Ihre Eltern hatten vergessen, ihnen mitzuteilen, was Gott für das Volk Israel getan hat. Alles, was sie hatten, waren Regeln. Alles, was sie hatten, waren Gebote. Alles, was sie hatten, war Religiosität. Da bist du auch so aufgewachsen. Du weißt, da gibt es Weihnachten. Du weißt, da gibt es Ostern. Am Donnerstag feiern wir Himmelfahrt. Für manche ist es schon Vatertag nur noch. So, und du kannst irgendwie so einen christlichen Background, aber du kennst den Gott der Bibel nicht. Den Gott der Feiertage. Du kennst die 10 Gebote, aber du kennst den Gott der 10 Gebote nicht. Und es ist immer schwer, Regeln zu befolgen, wenn du nicht weißt, warum. Und in dieser Zeit hat das Volk Israel angefangen, sich von Gott abzuwenden. Und fromm heißt es dann immer, und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was immer dann passiert, wenn Menschen Dinge tun, die Gott nicht gefallen, ist, dass Gott seine schützende Hand von ihnen nimmt und dass der Feind kommt und das wieder stiehlt, was Gott ihnen eigentlich gegeben hat. Kennst du vielleicht aus deinem eigenen Leben? Gott hat dich gesegnet, Gott hat dir Gesundheit geschenkt, Gott ist mit dir gewesen, Gott war gut zu dir und irgendwann hast du vergessen, warum es dir so gut geht und dass die Gebote Gottes verlassen, dass Gott irgendwo links liegen lassen und auf einmal hast du festgestellt, dass der Feind, das Böse, das Ding in dein Leben reinkommt und das wieder wegnehmen, was Gott dir eigentlich zum Segen gegeben hat. Und in ihrer Not fangen die Israeliten an, zu Gott zu schreien. Das Schreien, Vers 3, Kapitel 4, da schrien die Söhne Israels zu dem Herrn, denn der König von Kanaan hatte 900 eiserne Wagen, heute würde man so sagen 900 Panzer, und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. 20 Jahre ist eine lange Zeit. 20 Jahre der Niederlage, 20 Jahre der Plünderung, 20 Jahre Vergewaltigung, 20 Jahre der Unterdrückung, 20 Jahre der Scham, 20 Jahre des Verlustes, 20 Jahre der Niederlage, 20 Jahre. Es hat 20 Jahre gebraucht, bis das Volk Israel sich daran erinnert, da gab es doch mal einen Gott in unserer Vergangenheit. Da gab es doch mal jemand, der für uns gekämpft hat, der uns Sieg gegeben hat, der uns dieses Land gegeben hat, der auf unserer Seite war. Und sie fangen an, zu diesem Gott zu schreien. Was macht Gott, wie ganz oft in der Bibel? Wenn Gott was tun will, dann sucht er sich Menschen, durch die er es tun kann. Und Gott sieht auf dieses Volk und er sucht sich die Leiterpersönlichkeit, die in Verantwortung war zu damaliger Zeit. Und in diesem Fall war es Deborah, eine Richterin. Deborah. Und Gott spricht zu Deborah. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Labidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams aus Kadesh, in Naphtali rufen. Viele fremde Wörter und Begriffe und Namen, ist nicht so wichtig. Gott spricht zu Deborah und sagt ihr, hol Barak. Sie holt Barak und sie sagt zu ihm, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten. Zu ihm, nicht zu ihr, sondern zu ihm. Geh hin, zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Zebulun. Was macht Deborah? Sie erinnert Barak an das, was Gott in sein Leben gesprochen hat. Sag mir, was für ein cooles Bild für eine Mutter. Wisst ihr, unsere Kinder brauchen niemanden, der sie bevormundet. Also sie brauchen jemanden hin und wieder, der sie an das erinnert, was Gott in ihr Leben reingesprochen hat. Ehemänner brauchen niemanden, der sie bevormundet. Aber sie brauchen von Zeit zu Zeit jemanden, der in ihr Leben reinspricht und sie an das erinnert, was Gott ihnen verheißen hat, was Gott ihnen zugesagt hat, was Gott in ihr Leben an Leidenschaft, an Berufung reingepflanzt hat. Frag mich, wie viele Träume in diesem Raum, viele Träume, wie viele Berufungen, wie viele Leidenschaften, wie viele Hobbys gestorben sind, einfach nur, weil keiner da war, der dich ermutigt hat. Weil keiner da war, der das wieder neu entfacht hat, was Gott vor Jahren in dein Leben reingepflanzt hat. Und das Volk schreit zu Gott und alles, was Gott macht, ist, er sucht sich Deborah, damit Deborah Barak an das erinnert, was er ihm schon lange gesagt hat. Manchmal gebraucht Gott deine Mutter, um dich an das zu erinnern, was Gott in dein Leben reingesprochen hat. Deine Mama ist nicht dein Gott. Die mag gut gewesen sein, die mag liebevoll gewesen sein, die hat auch recht gehabt, aber deine Mama ist nicht Gott. Aber manchmal gebraucht Gott deine Mama, um dich an das zu erinnern, was er in dein Leben schon lange reingepflanzt hat. Ich möchte euch ermutigen als Mamas, aber auch als Papas, als Erzieher, als Lehrer, als all diejenigen, die wir mit Menschen zu tun haben. Die Menschen um uns herum brauchen selten jemanden, der sie bevormundet. Also sie brauchen ganz oft jemanden, der sie ermutigt und der das wieder neu entfacht, was Gott in ihr Leben bereits reingesprochen hat. Nicht jedes Kind muss Klavier spielen lernen, nicht jedes Kind muss Politiker werden, nicht jedes Kind muss Schülersprecher sein und so. Aber Gott hat in jedes Kind was reingelegt. Und deine Aufgabe als Mama, dein Vorrecht als Mama, ist nicht nur dein Kind groß zu ziehen, sondern die Berufung, die Gott in das Leben deines Kindes reingesprochen hat, zu entfachen, freizusetzen und dein Kind immer wieder daran zu erinnern. Es kommt Barak. Da sagte Barak zu ihr, zu Deborah: Wenn du mit mir gehst, gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Kennt ihr das? Gott hat zu dir gesprochen und du weißt, was eigentlich dran wäre, aber du traust dich nicht alleine. Mach mal die größten Männer, 120 Kilo Lebengewicht. Aber du brauchst eine Mama, die dich ermutigt, dass du schaffen kannst. Wann? Die Tage, Freitag, Samstag im Legoland, wir haben Preisausschreiben der Sparkasse gewonnen. Hätte auch eine andere Bank sein können, aber war jetzt eben die Sparkasse. So, und wir waren im Legoland, weiß nicht, wer schon mal dort war, da gibt es Achterbahnen und kleine Bahnen und große Bahnen und so. Und da gibt es Bahnen, die kennen unsere Kids und die fahren sie ganz alleine, da brauchen sie uns nicht, da bleiben wir nur außen stehen und die Kinder rennen und spielen und so. Und dann gibt es Bahnen, da haben sie eigentlich Lust drauf, aber so ganz allein ist nicht so ganz einfach. Und dann schauen sie dich an und so fragend: Gehst du mit? Wenn du gehst, gehe ich auch. Aber wenn du nicht gehst, dann gehe ich auch nicht. Und dann braucht es jemanden, der sich mit dem Sohn, mit der Tochter in die Achterbahn traut. Oder in die Wildwasserbahn oder was immer es eben ist. Und es ist nicht viel. Manchmal brauchst du nur jemanden, der mitgeht. Manchmal brauchst du jemanden, der mitgeht. Möchte ich ermutigen als Mama, als Papa, als Oma, als Opa, als Onkel, als Tante, als was immer du heute hier bist, als Erzieherin. Sei die Person, die andere ermutigt und ihnen zuspricht. Sag, wenn du gehst, wenn du glaubst an das, was Gott in dein Leben reingesprochen hat, wenn du diese Verheißung nachjagst, wenn du alles auf eine Karte setzt, dann will ich dir versprechen, dass ich mit dir bin. Dass ich dich nicht nur groß ziehe, sondern dass ich diese Berufe, die Gott in dich reingeht, dass ich an sie glaube, dass ich für dich bete, dass ich dich ermutige, dass ich dich stärke, dass ich mal wohin fahre, dass ich dich anrufe, dass ich nachfrage. All diese Dinge, manchmal sind es Kleinigkeiten. Und Deborah sagt: Ich will gerne mit dir gehen. Mach dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr, den Sisera in deine Hand gegeben hat, ist nicht der Herr selbst vor dir vorausgezogen. Die Mama weiß, dass wenn sie mitgeht, sie nicht vorne wegläuft, sondern dass Gott vorne weggelaufen ist. Gott hat den Weg schon bereitet. Alles, was es braucht, ist, dass der kleine Barak noch die Hand von der Mama halten kann. Deborah war nicht seine Mama, aber seine Leiterin. Dass Deborah die Hand von Barak sagt: Komm, wir gehen. Gott ist vorausgegangen. Gott ist deinem Kind vorausgegangen. Gott ist deinem Ehemann vorausgegangen. Gott hat einen Weg vorbereitet im Guten für deine Familie, für deine Kinder. Und alles, was es braucht manchmal, ist jemand, der sagt, ich komme an deine Seite. Wir gehen den Weg gemeinsam. Ich war 16 Jahre alt, damals engagiert bei den Pfadfindern Royal Ranger in meiner Freikirche, wo ich groß geworden bin. Hat mir riesen Spaß gemacht, meine Leidenschaft und was Ranger eben zu tun, wenn der Sommer kommt. Während all meine Klassenkameraden Ferienjobs gemacht haben, war ich dabei, irgendwelche Andachten vorzubereiten, Geländespiele, Lagerfeuer, Zeltplätze und. Das war meine Passion mit 16. Ich habe gerne Tischtennis gespielt, gerne Basketball und ich war gerne bei den Pfadfindern und habe da irgendwie versucht, was zu reißen. Und so, jetzt war ich mit 16 zu einem Alter, wo meine Eltern gesagt haben, wir wollen den Jungen ja nicht nur großziehen, wir wollen ja auch, dass er erwachsen wird. Und anderen gehört auch dazu, dass er mit Geld umgehen kann. Und so wurden aus 10 Euro Taschengeld ein paar Euro mehr mit der Verantwortung, nicht nur Süßigkeiten zu kaufen, sondern auch Kleidung. Nicht alle Kleidung, aber so das, was man halt so als Add-on möchte und so. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich kein Geld hatte oder einfach zu geizig und zu sparsam war, um mir ein neues T-Shirt und eine kurze Hose leisten zu wollen. Es hätte auf jeden Fall Not getan. Ich wusste das. So, ich dachte, ein neues T-Shirt, eine neue kurze Hose wäre gut, aber ich habe ja keine Zeit, mir Geld zu verdienen, weil ich bin ja bei den Ranchern. Ich habe nicht drunter gelitten, aber es war einfach so. So wusste ich, es reicht halt keine kurze Hose und es reicht kein T-Shirt, muss das alte halt noch ein bisschen länger getragen werden. Kann man als Mann durchaus aushalten. So, die Ferien waren vorbei, das Zeltlager war großartig, kommt meine Mama um die Ecke und wusste von gar nichts. Aber der hat zufällig ein T-Shirt und eine kurze Hose für einen Teenager-Jungen eingekauft. Sagte, Stefan, ich habe gesehen, wie du dich 2 Wochen lang für das Ranger-Camp vorbereitet hast, wie du es mit durchgeführt hast, wie du für die Kinder da warst, während all deine Freunde Ferienjobs gemacht haben, um Geld zu verdienen. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass wir stolz auf dich sind, dass wir dich mögen, dass wir das unterstützen. Und ich dachte, vielleicht würdest du dich freuen über ein T-Shirt und eine kurze Hose. Ich meine, damals 2 Nummern kleiner, hat wahrscheinlich 15 Euro gekostet. War nicht viel, aber es war ein Zeichen. Ich habe als junger Mann, Teenager, verstanden, meine Mama schätzt meine Berufung. Meine Mama fördert meine Leidenschaft. Meinen Eltern ist nicht so wichtig, ob ich Geld verdiene oder wie viel Geld ich verdiene. Meinen Eltern ist wichtiger, dass ich meiner Leidenschaft, meiner Berufung, das, was ich von Gott empfinde, nachjage. 3 Jahre später habe ich Abitur gemacht, wie gesagt, Mathe-Leistungskurs, Physik-Leistungskurs und so. Die meisten haben Ingenieurwesen studiert, BWL studiert, irgendwas Business und so, Karriere gemacht, versucht zumindest. Aber ich hatte in meinem Herzen irgendwie eine andere Leidenschaft. Ich wusste, ich will keine Autos bauen, so cool, also nichts gegen Autos, ist großartig, aber ich wusste in meinem Herzen, ich möchte gerne Pastor werden. Als willst du cool sein, bist du 19 Jahre, wie erklärst du deiner Klasse, dass du nicht nach München gehst zum Studieren und auch nicht nach Hamburg gehst zum Studieren, dass du auch nicht ein Auslandsjahr machst, sondern dass du einfach nur aufs theologische Seminar gehst, um in ihrem Denken Priester zu werden. Also Priester wollte ich mal sicherlich nicht werden, heiraten wollte ich schon gerne. So die evangelische Form Pfarrer, die freikirchliche Form Pastor fand ich passender. So, aber wie erklärst du es deinen Freunden, wie erklärst du es deinen Eltern? Ich war so dankbar, als 19-Jähriger zu wissen, dass meine Mama diesen Weg mit mir geht, weil sie es mit 16 schon gezeigt hat, dass ihr nicht wichtig ist, wie viel Geld ich verdiene oder ob ich Geld verdiene. Was ihr wichtig war, ist, dass ich das, was Gott in mein Leben reingelegt hat, zur Entfaltung bringe. Und wenn es die Ranger sind, sind es die Ranger. Wenn es die Jugend ist, ist die Jugend. Wenn ich Politiker hätte werden wollen, wäre ich Politiker geworden. Hätte es versucht zumindest. Wenn ich Lehrer hätte werden wollen, hätte ich Lehrer werden wollen. Ich wusste, meinen Eltern ist nicht das Geld so wichtig wie die Berufung, die Leidenschaft in meinem Herzen. Und entdeckt habe ich es nicht nur, aber auch an 2 T-Shirts. Mama ist nicht viel. Mama ist nicht viel. Mama ist das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ich möchte dich ermutigen, als Mama, als Papa, wie gesagt, alle, die wir hier sind, wenn du mit jungen Menschen zu tun hast, und in der Phase werden wir nie zu alt. Selbst als 43-Jähriger tut mir es gut, wenn mein Papa sagt, ich bin stolz auf dich. Und wenn meine Mama sagt, wir beten für dich. Wir freuen uns, was Gott mit dir tut. Ich möchte dir Mut machen, diese kleinen Dinge auszusprechen, diese kleinen Gesten, diese kleinen Zeichen der Wertschätzung, um deine Kinder nicht nur groß zu ziehen und wenn sie groß sind, abzugeben und sagen, jetzt bin ich nicht mehr für zuständig, sondern zu sagen, da gibt es ein Kind, das Gott dir anvertraut hat, wo Gott nicht nur Leben geschenkt hat, sondern auch eine Berufung reingepflanzt hat. Und dein Privileg als Mama, dein Privileg als Papa, als Onkel, Tante, Patentante, was immer ist es, nicht nur das Kind groß zu ziehen, sondern eine Berufung freizusetzen. Und manchmal ist ein Satz, eine Geste, ein T-Shirt oder eine kurze Hose. Und dann heißt es, und Barak stieg vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann folgten ihm nach. Da waren 10.000 Männer, die auch nur drauf gewartet haben, dass jemand von herausgeht. 10.000 Mann, die nur darauf gewartet haben, dass einer vorausgeht. In der Schule haben wir gelernt von der Bürgerrechtsbewegung in Amerika, als die Afroamerikaner, die Schwarzen, für ihre Rechte gekämpft haben. So nicht so lange her. Rosa Parks war eine der Schlüsselpersonen. Wir denken ganz oft an Martin Luther King mit seiner berühmten Rede, I have a dream that one day my four little children will live in a nation where they not be judged by the color of their skin, but by their character. And es war nicht nur Martin Luther King, sondern es waren ein paar mehr, die diese Bürgerrechtsbewegung losgetreten haben. Allen voran Rosa Parks. Rosa Parks ist aufgewachsen in einer methodistischen Familie, hat an Gott geglaubt. Der Papa hat die Familie früh alleine gelassen, so hat sie die Mama großgezogen. Sie war gläubig, sie hat gebetet. Sie ist am 4. Februar 1913 geboren in Montgomery, Alabama. In einer Stadt mit 200.000 Einwohnern, wo Rassentrennung ganz normal war. Es gab Parkbänke nur für Schwarze und es gab Parkbänke nur für Weiße. Es gab Aufzüge, da durfte ein Schwarzer nicht mitfahren, der war nur für Weiße. Es gab Busse, da durften die Weißen vorne sitzen und die Schwarzen hinten. Und wenn ein Weißer in den Bus einstieg und es war kein Platz mehr vorne und er ging weiter hinten, dann mussten die Schwarzen frei machen. Nicht nur den Platz, wo er braucht, sondern die ganze Reihe, weil ein Schwarzer nicht in derselben Reihe wie ein Weißer saß. Sie war Näherin von Beruf und eines Tages war sie erschöpft und müde und sie kam von der Arbeit heim. Am 1. Dezember 1955, 70 Jahre noch nicht mal her. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie den Mut, nicht aufzustehen, als der Weiße sie bat, die Reihe frei zu machen. Der ganze Bus war entsetzt. Der Busfahrer stoppte an der letzten Haltestelle. Die Polizei kam, sie wurde abgeführt, ins Gefängnis geworfen. Und Martin Luther King hat es mitbekommen. Und hat diesen Anlass genutzt, zu Demonstrationen aufzurufen mit vielen anderen. Und was wir heute kennen als die Bürgerrechtsbewegung in Amerika, mit Martin Luther King an der Spitze, wurde losgetreten von einer Frau namens Rosa Parks, Anfang 40 Jahre alt, die sich geweigert hat aufzustehen. Da waren Menschen bereit, die wussten, dass es Unrecht ist, was geschah, aber die nicht den Mut hatten, alleine zu gehen. Und alles, was es brauchte, war eine Frau, die gesagt hat, ich gehe mit euch. Ich gehe voran, ich mache den ersten Schritt. Martin Luther King und ein paar andere haben den zweiten Schritt gemacht und Zehntausende sind gefolgt. Und alles hat damit begonnen, mit einer Frau. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter im Neuen Testament, Timotheus, denn ich erinnere mich des ungeheuerlichen Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Paulus sagt, Timotheus, du bist einer meiner besten Mitarbeiter und ich sehe den Glauben in deinem Herzen, die Leidenschaft für Gott. Und ich weiß, wo es herkommt. Warum? Weil ich kenne deine Großmutter Louis, ich kenne deine Mutter Eunike. Und was in dir lebt, hat nicht mit dir begonnen, sondern mit deiner Mama und nicht mit ihr, sondern mit deiner Oma. Weißt du, wie viele heute hier sitzen, die eine Oma hatten oder haben, die für sie gebetet hat? Eine Mama, die Kindergeschichten vorgelesen hat. Eine Mama, die dich mit zum Kindergottesdienst genommen hat. Ganz oft sind es die Frauen in dem Leben von Männern, die was angestoßen haben. Wir sagen ganz oft, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Ich glaube, ganz oft ist eine starke Mama und eine starke Oma. Möchte ich heute an Muttertag ermutigen, nicht nur deine Kinder großzuziehen, sondern wenn du sie großziehst, auch die Berufung in ihrem Leben freizusetzen. Ich glaube, dass Deborah tatsächlich historisch gelebt hat. Wer an die Bibel glaubt, der glaubt auch, dass die Geschichten so geschehen sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass Deborah nicht nur eine historisch tatsächliche Figur, weil ich glaube, dass sie irgendwie auch ein Bild auf Gott ist, auf unseren Vater im Himmel. Genauso wie Deborah die Berufung von Barak entflammt hat, entfacht hat, zur Seite gegangen ist, supportet hat, genauso möchte Gott, dein Vater im Himmel, deine Berufung entfachen. Vielleicht hast du keine Mutter gehabt wie Deborah. Vielleicht blutet dein Herz innerlich, wenn du diese Geschichte hörst und denkst dir, was hätte aus mir werden können, wenn meine Mama so gewesen wäre wie Deborah? Ein bisschen ermutigender, ein bisschen wertschätzender, ein bisschen unterstützender, ein bisschen glaubensvoller. Vielleicht hat es deine Mama nie für dich getan, aber dein Vater im Himmel, Gott selber, will es gerne für dich tun. Bevor Jesus seinen Dienst begonnen hat, hört er die Stimme aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott spricht als Vater seinem Sohn Jesus Christus diese Worte zu. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Genau die Worte, die du gebraucht hättest, die du heute brauchst. Ein bisschen weiter hinten im Neuen Testament sagt Johannes, schreibt Johannes, der Apostel, so viele ihn aber aufnehmen, so viele Jesus Christus in ihr Leben aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Genauso wie Gott seinem Sohn Jesus Christus zugesprochen hat, dies ist mein geliebter Sohn, möchte er dir auch zusprechen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So viele ihn aber aufnahmen, wenn du jetzt in dein Leben eingeladen hast, sagst, komm, vergib mir meine Schuld, hilf mir dir nachzufolgen. Sagt Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Gott liebt dich, Gott ist stolz auf dich, Gott hat was in dich reingelegt und Gott ruft dir zu, ich bin bei dir, ich habe Wohlgefallen an dir, ich bin stolz auf dich, ich glaube an dich. Am Ende der Geschichte heißt es im Buch Richter, Kapitel 5, Vers 31, das Land hatte 40 Jahre Ruhe, das Land Israel. 40 Jahre. Eingangs haben wir gehört, für 20 Jahre wurde geplündert, gemordet, vergewaltigt. Für 20 Jahre haben sie aus eigener Kraft versucht, ohne Gott, sind 20 Jahre gescheitert. Und sie fangen an, zu Gott zu schreien. Und Gott gebraucht eine Frau, Gott gebraucht Deborah, um die Berufung in Barak wieder neu zu entfachen, was dazu führt, dass ein ganzes Land für 40 Jahre, eine komplette Generation, Frieden hat. Deine Worte als Oma, deine Worte als Mutter haben so viel Kraft. Nicht nur für heute, nicht nur für morgen, nicht nur für die nächste Schulaufgabe, nicht nur für den Start in der Ehe, sondern für die ganze Generation. Für alles, was danach kommt, wurden die Weichen gestellt, weil Deborah den Mut hatte, Baraks Berufung neu freizusetzen. Nachdem sie 40 Jahre Ruhe hatten, haben sie ein Lied gesungen. Deborah und Barak sangen an jenem Tag folgendes Lied, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sie stellte das Volk, dankt dem Herrn. Und dann feiern sie den Sieg, den Gott ihnen geschenkt hat. Warum? Weil Führer führten. Das ist der Begriff Führer in unserem Land sehr, sehr besetzt. Alle verstehen, glaube ich, den Gedanken. Weil jemand bereit war zu leiten, weil jemand bereit war, Verantwortung zu übernehmen, weil jemand bereit war, mitzugehen, schenkte Gott Gnade. Und ein ganzes Land hatte 40 Jahre Frieden. Eine ganze Familie wurde gesegnet. Vor nicht ganz 80 Jahren hat man in Deutschland von den Trümmerfrauen gehört. Unser ganzes Land lag in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg. Man sagt, dass 4 Millionen Wohnungen zerstört waren durch Bomben. Und überall lag Schutt auf den Grundstücken, auf den Straßen. Es gab kein Baumaterial. Ein Land lag in Schutt und Asche verloren. Die Männer kamen vom Krieg zurück, wenn sie zurückkamen, traumatisiert. Manche waren in Kriegsgefangenschaft, manche waren Invaliden. Und ein Land lag in Schutt und Asche. Und es waren die Frauen, es waren die Trümmerfrauen, die die Ärmel hochgekrempelt haben und angefangen haben, Steine zu sortieren, Schutt wegzuräumen, 400 Millionen Kubikmeter Schutt wegzuräumen mit Händen, mit einer Schubkarre, mit einer Schaufel. Und an der Straße hat man den Putz und den Mörtel von den Steinen abgeschlagen, dass man es wieder verwenden konnte. Und Stück für Stück wurde ein Land wieder aufgebaut. Hat nicht lange gebraucht, dann spricht man in Deutschland vom Wirtschaftswunder. Losgelöst, sicherlich durch viel Support vom Ausland, Marshallplan und so weiter. Aber mit initiiert von ein paar Frauen, die keine Politiker waren, die nicht die Übersicht über das ganze Land hatten, aber die Not gesehen haben in ihrer Straße, bei ihren Nachbarn, in ihrer Innenstadt und die hingegangen sind neben dem, dass sie ihre Kinder versorgt haben, was nicht einfach war nach dem Krieg. In ihrer freien Zeit angefangen haben, Steine zu klopfen, Steine zu sortieren, es ermöglicht haben, dass Menschen sich angeschlossen haben, Häuser wurden wieder aufgebaut, Wohnungen sind entstanden, Familien haben Schutz bekommen, Wärme, Geborgenheit, Ehen wurden wieder gegründet, Kinder gezeugt, Firmen aufgebaut, Arbeitsplätze sind entstanden, Autos wurden konstruiert, Unis wurden etabliert. Und heute leben wir in einem Land, das wirtschaftlich keine Generation ging es jemals besser als unserer. Wir sind nicht ohne Sorgen, sind nicht ohne Ängste. Aber wisst ihr, deine Kinder werden ziemlich sicher nicht hungern. Deine Kinder werden ziemlich sicher nicht frieren. Aber geistlich gesehen, wenn wir so ein bisschen in unser Land reinschauen, entdecken wir, dass vieles in Trümmern liegt. Wir waren mal ein christliches Abendland. Wir wussten mal, wer der Gott der 10 Gebote ist. Wir wussten mal, warum wir Weihnachten feiern. Wir wussten mal, was in Ostern passiert ist. Wir glaubten an Himmelfahrt, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel gefahren ist und nicht nur ein paar Männer mit dem Leiterwagen durchs Dorf ziehen. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Wir hatten eine Vorahnung, dass Gott wiederkommen wird, die Seinen zu sich holen, weil er eine Wohnung vorbereitet hat für seine Kinder. Wir hatten Omas und Opas, die für uns gebetet haben. Wir haben Omas und Opas, die da waren, wenn es uns schlecht ging, die an deine Berufung geglaubt haben. Der Segen, auf dem wir stehen, ist nicht nur viel Arbeit, es ist auch der Segen Gottes, weil Menschen an Gott geglaubt haben, weil Menschen gebetet haben, weil Menschen in dein Leben reingesprochen haben. Vielleicht brauchen wir keine Trümmerfrauen, die Steine putzen. Vielleicht brauchen wir ein paar Opas und Omas, die wieder anfangen, für die junge Generation zu beten. Vielleicht brauchen wir ein paar Mamas, die ihre Kinder nicht nur großziehen, nicht nur zur Schule bringen und ein Instrument beibringen, sondern die Berufung im Leben freisetzen, die an sie glauben, sagen, ich bin für dich da, bete für dich. Ich möchte dich einladen, mit uns aufzustehen und noch einen Song gemeinsam singen, der heißt, ich schaffe Raum. Wenn du das möchtest, dann darfst du gerne dein Herz öffnen, vielleicht auch deine Hände. Einfach zu Gott singen, sag Gott, ich möchte Raum schaffen für dich in meinem Leben, im Leben meiner Familie, im Leben meiner Kinder. Ich möchte, dass diese Berufung, die du reingelegt hast mit dem ersten Atemzug, dass sie nicht verschüttet ist und dass sie neu entfacht und das Leben entsteht, Berufung freigesetzt wird. Vater, wir danken dir, dass du unsere Generation nicht vergessen hast. Wir danken dir für unsere Kinder. Wir wollen sie segnen. Wir wollen sie beten, dass sie neben Mathe, Englisch und Physik, dass sie dich kennenlernen. Wir wollen beten, dass diese Berufung, die du reingepflanzt hast, entfacht wird. Danke, Jesus. Schaffe Raum für dich in meinem Leben. Schaffe Raum für dich in meiner Ehe. Schaffe Raum für dich in meiner Familie. Schaffe Raum für dich in meinem Umfeld. Schaffe Raum für dich.